Karriere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Locky geht's immer eine neue Woche. Die DL läuft und ab jetzt immer anfangs der Woche wieder regelmäßig unser längerer Podcast. Und mit dabei natürlich dann auch immer häufig, so gut wie immer, Bernd Schmeckerer. Servus.
Dach, Herr Fetzer. Tag in die Runde.
Ja, jetzt läuft die Saison wieder und erste Stadionerlebnisse natürlich so aus Düsseldorfer Sicht da vielleicht nicht ganz so prickelnd.
Doch, war geil.
Ja, richtig geil wahrscheinlich Düsseldorf. Ich war gestern in Ingolstadt gegen Straubing. Natürlich wollen wir immer am Montag auch so ein bisschen mit euch teilen, was wir da in den Stadien gesehen haben. Aber wir wollen natürlich auch mal über Trends sprechen. Natürlich am ersten Wochenende, was läuft gut, was läuft schlecht, welche Mannschaften haben sich gut präsentiert. Und dazu gibt's ja über Steady die 10 Minuten Eishockey auch immer Montag dann mit den Tops und Flops. Und wenn ihr die ganze Woche ein bisschen Hockey hören wollt, dann könnt ihr das natürlich machen mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Vielleicht da auch noch ein paar Gedanken dazu, weil mich jetzt ein paar Leute auch angeschrieben haben. Zum Beispiel der Alexander, der ist mittlerweile diehard in der Bissl Hockey-Fankurve. Das bedeutet 12 Euro im Monat. Da muss ich schon sagen, das ist richtig geil, wenn jemand 12 Euro im Monat investiert für diese Podcasts und unsere Texte. Aber er hat zum Beispiel gesagt, Bernd, er findet es cool, dass wir auch eine DL2-Vorschau gemacht haben. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir häufiger einfach jetzt im längeren Podcast auch über die DL2 sprechen müssen und wollen vor allem auch. Weil, ja, erstens gute Liga, zweitens kann gut sein, dass eine Mannschaft aus dieser DL2 dann hochkommt in die DL. Und ja, Niveau hat angezogen und die Verzahnung ist ja auch da. Und deswegen wollen wir da auch ein bisschen für Verzahnung bei Bissl Hockey sorgen.
Natürlich. Und wir haben ja auch in den 10 Minuten heute schon über die DL2 gesprochen. Deswegen.
Genau. Das heißt,
wir nehmen das ernst. Und es ist natürlich auch mittlerweile einfacher für uns, muss man sagen. Also ihr wisst ja, dass wir so viel DEL und NHL und sowas verfolgen, dass natürlich irgendwas hinten runterfallen muss. Und bei uns war das halt häufig die DEL2. Aber jetzt ist es natürlich auch einfacher, sich die ganzen Sachen anzugucken, ne? Weil man ein Spiel übertragen wird, auch wo man nicht extra für zahlen muss und weil natürlich die Highlights immer da sind und generell auch mehr Berichterstattung stattfindet.
Genau, und wir haben ja mit Daniel Wimmer gesprochen über die DL2. Ich habe das getan in der Vorschau und ja, so einmal im Monat auf jeden Fall DL2. Das ist unser Ziel, dass wir da mal einfach die Trends abklappern. Was läuft gut, was läuft nicht so gut und dann auch in die zweite Liga schauen. Eine weitere Zuschrift, und da sind wir weiterhin bei Steady und bei dem Support. Stefan hat mir geschrieben und mich auch gefragt, überlegt er mal Werbung einzubauen und dass er sich wundert, dass wir immer noch keine Werbung drin haben. Und das ist ja eine grundsätzliche Sache, Bernd. Wir haben uns da einfach dagegen entschieden, hier Werbung zu machen. Ich finde auch, nicht nur, weil, ich habe es ja schon mal vor der Saison gesagt, weil man dann immer überlegt, wer schaltet dann Werbung? Teilweise hast du das, wenn es automatisiert ist, gar nicht im Griff. Das will ich nicht. Und das Zweite ist, wenn du Werbung mit dabei hast, ist automatisch so, finde ich, so für mich der Gedanke, okay, es ist werblicher, ja, auch von der Stimmung her werblicher. Und wir wollen einfach nicht werblich sein. Wir werben hier nicht für irgendeine Liga oder für irgendwelche Clubs. Wir finden einfach Eishockey geil. Ja, wir wollen natürlich unsere Begeisterung für diese Sportart auch mit euch teilen, aber unsere Aufgabe ist nicht, für irgendwas zu werben.
Genau, richtig. Und nicht für die Liga, nicht für Verbände, nicht für Clubs, nicht für irgendwas und auch nicht für irgendwelche Unternehmen. Und da sage ich jetzt gar nicht, dass alle Unternehmen auf dieser Welt böse sind. Das meine ich damit gar nicht. Aber es ist halt die Sache, wir müssten so richtig dahinter stehen. Und ihr wisst ja, wie das im Podcast manchmal läuft. Da, klar, gibt's auch mal so richtig quasi wie ihr es aus dem Radio kennt, dass so richtig Werbespots kommen. Was aber natürlich die Firmen viel lieber haben, dass wir einfach erzählen, wie toll das und das Produkt ist. Und ich will das gar nicht moralisch werten. Wenn jemand das machen will, dann sollen sie das machen. Aber wir machen es halt nicht, weil wir halt nicht für Geld irgendwas erzählen. Ne, sondern wir erzählen, klar erzählen wir so gesehen was für Geld, weil wir natürlich auch damit Geld verdienen oder wir schreiben dafür oder was, aber wir schreiben halt das, was wir wollen und wir schreiben jetzt nicht, hör mal, wir haben ja jetzt ein neues Produkt zugeschickt bekommen und das war total super und kauf das doch auch mal und so, wenn wir gar nicht dahinter stehen und das würde halt zwangsläufig passieren.
Ja, eine Ausnahme habe ich. Pizza. Also über Pizza könnte ich schon einfach da. Also da Pizza, wenn ich hier
ja,
so.
Pizza als generelles Phänomen, aber du fängst ja jetzt nicht an zu sagen, die Pizza in der und der Pizzeria, bei dem mit dem Lieferservice ist die allergeilste und probiert man die 86.
Nee, aber ich, also zu grundsätzlich hier mal so 5 Minuten für Pizza einfach zu werben oder für Döner. Dafür würde ich mich hergeben.
Also wir können mal so ein Essensbattle machen, ne? Weil das klingt immer so hochgestochen, wenn man das erzählt, da sei man so einer, der sonst gar kein Fernsehen guckt, aber es war wirklich eine Art Doku. Da ging es um vier globale Essensphänomene. Und es gibt wirklich eigentlich nur vier Sachen, die es überall auf der Welt gibt. Und das sind Pizza, Döner oder Kebab, wie man es nochmal nennen will, Burger und Sushi. Die gibt's überall auf der ganzen Welt. Ja. Aber sonst eben nicht.
Aber hat ja auch einen Grund, also hat sich ja durchgesetzt, ist auch gut alles.
Ja, schmeckt
das,
halt alles.
Schmeckt
halt
alles, genau. Das ist das globale Phänomen. Stark, dass man dafür eine Arte-Doku braucht, auf jeden Fall, um das rauszufinden, dass Döner geil ist.
Ja, zu sagen, wie sie sich dann weltweit entwickelt haben und so. Das ist echt interessant.
Ist auch
so
super.
Pizza, ursprünglich Neapel, dann New York und sowas und dann weltweit. Ja, ja, ja. Und dann natürlich deutsche Urlauber in 50ern Pizza kennengelernt. Ja, also ich brauch's hier nicht runter wegen die Doku. Aber es war sehr interessant. Es war mehr als, hallo, hier sind vier Sachen, tschüss.
Das ist unser Niveau hier. Ich sag, ich mag Pizza gern und du sagst, ich habe dazu eine Arte-Doku gesehen.
Ja, aber ich habe mich ja direkt dafür geschämt. Wo ich nicht schäme, Arte zu gucken, aber ich schäme mich zu sagen, dass ich Arte gucke.
Also, jetzt sind wir von Steady weg natürlich, aber so, das, und deswegen haben wir dieses Supporter-Innen-Modell. Ihr könnt euch unterstützen. Wir zählen darauf, dass einfach viele, die diesen Podcast hören, das gut finden und sagen, okay, da beteilige ich mich ein bisschen. Da komme ich in die bisschen Hockey-Fankurve und wir haben auch für euch immer so ein paar spezielle Sachen, also gerade diese Telegram-Gruppe, ne? Da sind jetzt vielleicht viele von euch noch nicht drin. Ich habe euch allen den Link geschickt, wenn ihr den haben wollt und wenn ihr zu Telegram kommen wollt, dann schreibt mir. Ich habe jetzt da einen neuen Kanal auch mit, da geht es um so ein bisschen Spieltag-Analyse, da schreiben jetzt Fans von DL und DL2-Clubs rein, was sie gesehen haben von ihrem Team und es ist wirklich ein super hohes Niveau da auch einer Diskussion, es wird nicht geschimpft.
Ja klar, Schiri war schuld, wa?
Ja, da über Schiris wird auch geschimpft, ja, muss auch immer sein, aber also das ist auch für mich was, wo ich was rausziehen kann und ich finde diese Gruppe super und wer da rein will, kann das gerne machen und wer Steady Supporter ist, kriegt heute noch eine Nachricht, denn um 20 Uhr heute Abend zeichnen wir die erste Bissl Hockey Quizshow auf. Und ihr könnt da alle bei Zoom mit dabei sein. Ihr seid sozusagen das Publikum und es gibt auch einen Publikumsjoke. Also wer da live bei diesem Podcast mit dabei sein will, der kriegt den Link, kann dann über Zoom mit dazukommen. Disziplin bitte. Ja, es gibt vier Leute, die sich qualifiziert haben, die wirklich auch spielen dürfen, die immer reden dürfen. Alle anderen dürfen zuhören und vielleicht per Direktmessage dann ein bisschen mithelfen. Ja, über den Publikumsjoker heute 20 Uhr über Steady kommt die Einladung. Wenn ihr sie nicht bekommt, schreibt mich an. Ihr bekommt sie auf jeden Fall und kriegt den Link. Das ist die Vorrede. Und dann schauen wir aufs erste Wochenende natürlich in der DEL. Wir werden später auch noch über die NHL reden und über einen neuen großen Vertrag von Moritz Seider. Fangen natürlich an, Bernd, mit dem DEL-Wochenende, mit den ersten Eindrücken. Klar, wir sehen, zwei Mannschaften haben 6 Punkte geholt mit Berlin und München. Das ist nicht so überraschend. Auch beide 10 Tore geschossen, zwei der Favoriten. Zwei Mannschaften haben 0 Punkte geholt, nämlich Düsseldorf und Iserlohn. Auch nicht so überraschend, aber es ist immer so ein bisschen die Art und Weise, vor allem auch bei der Düsseldorfer EG.
Genau, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt über die DEG sprechen, denn das, was da passiert ist, das macht schon wirklich Sorgen. Ne? Also wir wissen alle, aus was von der Saison die DEG kommt, wir wissen alle, aus was im Sommer die DEG kommt, aber in den letzten Wochen hatte sich hier so ein bisschen die Stimmung gedreht, es sah wieder besser aus, die Testspiele waren ganz okay, die allgemeine Laune war besser, die neuen Spieler hatten sich ganz gut integriert, es gab zwar immer wieder Verletzte, aber zumindest nicht so wie in der Vorsaison, so richtig schwerwiegende, lange, mit monatelangen Ausfallzeiten, und dann kommst du in dieses Wochenende und denkst dir, klar, ist natürlich auch ein schweres Programm in Straubing und in Wolfsburg, aber vielleicht holst du ja irgendwie einen Punkt, wenn du keinen Punkt holst, machst ein, zwei gute Auftritte und gehst dann mit Selbstvertrauen raus. Und ich sag mal so, ich war jetzt natürlich nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung im Bus gestern Abend auf dem Rückweg von Wolfsburg eher nicht so geil war. Ne? Also zweimal ganz klar unterlegen, 2-7 und 0-4. Und du hast das Problem mit allen Mannschaftsteilen. Ne? In der Abwehr fängt Leon Hümer an, der 19-Jährige, der eigentlich nur dritter Torwart ist, wird leider direkt aus dem Tor geschossen, sieht bei einem Tor auch wirklich nicht gut aus. Und ich sage auf gar keinen Fall, dass Leon Hümer schuld daran war, dass die DEG das Spiel verloren hat. Aber das war halt ein sehr unglücklicher Auftritt. Dann kommt Quapp rein. Aber
du musst ihn doch auch besser schützen, oder? Also da waren schon absolut Tore drin, wo ich sage, oh, aber bei den ersten, ja, sag jetzt mal, das ist kein Torwart-Ding. Also da musst du einfach, wenn du den jungen Goalie drin hast, musst du einfach sagen, ja, okay, da musst du ja noch konzentrierter sein und noch besser defensiv spielen.
Und eigentlich ist das ja auch immer das, was ich so denke. Ne? Also klar, nicht, dass jemand denkt, wenn dein Top-Torwart drin ist, oh, heute brauchen wir nicht verteidigen. Aber ich glaube, dass das doch, wenn auch unterbewusst so ein Ding ist, wir haben heute einen 19-Jährigen drin, allererstes DEL-Spiel, da machen wir es dem mal ein bisschen einfacher und räumen mal besonders hart vor ihm auf. Und das ist nicht passiert. Und das finde ich halt krass. Ne? Und dann hast du den anderen Torwart, der dann reinkommt, Nikita Quapp. Guter, talentierter Mann, nicht umsonst gedraftet worden von Carolina vor ein paar Jahren. Aber hat halt Trainingsrückstand, weil er sich bei den Leistungstests, noch nicht mehr im Training, sondern bei den Leistungstests vor dem ersten Training den Fuß gebrochen hat. Und hat so gut wie gar nicht trainiert, hat nur ein einziges Testspiel gemacht und ist natürlich auch noch nicht da. Und jetzt kommen wir zum größten Namen, auf den ihr wahrscheinlich wartet, Henrik Haukeland, der ist verletzt. Das heißt, bei allen drei Torhütern sieht es gerade ein bisschen komisch aus. Dann gucken wir davor, die Abwehr sieht auch überhaupt nicht gut aus. Klar, Kai Komiski war auch lange raus, hat die letzten Testspiele alle nicht gemacht, hat wochenlang gefehlt. Aber der ist noch wirklich wahrlich nicht bei 100%, verliert Pucks bei vielen Gegentoren auf dem Eis. Dann reden wir mal über Max Bellinson. Ne, du erinnerst dich, der einzige Verteidiger, der neu kam, ja, diese Saison. Spielt und nicht, der ein bisschen für Offensive sorgen soll. Der Torjäger Torschützenkönig in der zweiten Liga war, zumindest für die Verteidiger, und einen ewigen Verteidigerrekord aufgestellt hat. Der hat 5 Minuten gespielt in Straubing und in Wolfsburg gar nicht mehr. Der hat einen dummen Puck verloren vor dem einen Gegentor und dann ist er quasi gebencht worden und hat gar nicht mehr gespielt. Und auch so ein Olli Mebus, die dumme Strafen gestern, das sieht echt alles nach wie vor so aus wie vergangene Saison. Vergangene Saison sah halt schlecht aus. Und jetzt kommen wir erst zum Sturm. Also, wie gesagt, wir reden über Probleme in allen Mannschaftsteilen. Zum Sturm, der 29 Schüsse nur hinkriegt in 2 Spielen, der Expected Goals Wert von irgendwie unter 3 hat nach 2 Spielen und wo auch die Top-Reihe nicht funktioniert, nämlich Gugula, Engel und O'Donnell, wie ich schon in 10 Minuten gesagt habe, standen die Kollegen einfach mal bei 6 Gegentoren auf dem Eis. Das ist echt besorgniserregend in allen 3 Mannschaftsteilen.
Wir haben ja vor der Saison auch drüber gesprochen, jetzt gibt's diese High-End-Spieler in der Offensive nicht mehr, also nicht mehr so zumindest, also nicht ersetzt. Also klar, Varoni und Agostino spielen jetzt in anderen Teams in der DEL und du hast ja gesagt, sie wollen es auf der Center-Position eher so mit Breite dann lösen, ist jetzt nach diesem ersten Wochenende wahrscheinlich die Antwort, oh, erstmal schiefgegangen, oder?
Ja, ich muss ja sagen, Rick Schofield hat nicht gespielt, der ist verletzt. Ja. Das ist aber der Einzige, der verletzt ist. Ne? Und Tyler Engel ist auch einer, den ich persönlich vielleicht eher auf dem Flügel sehen würde. Also er sagte selber, als ich mit ihm gesprochen habe, als er angekommen ist, dass er beide spielen kann, aber dass er natürlich auf dem Flügel natürlich ein bisschen entspannter ist, weil du nicht so dich um Defensive kümmern musst. Er hat ja trotzdem Center gespielt und er war auch gar nicht so schlecht. Aber Rimshaw, auch 3 Strafen am Sonntag. Pivonka, gut, ist natürlich auch nicht einfach, wenn du in der 4. Reihe mit Üffing und Lewandowski dann spielst und da so eher so eine Mentorrolle hast, aber ja, da ist sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen. Jetzt wollen wir nicht übertreiben, ne? Die hatten viele Verletzte, die konnten sich nicht so wirklich einspielen in der Vorbereitung. 2 schwere Gegner, alles klar, ne? Also, es sind auch erst 2 Spiele gespielt, aber ich finde, es war schon ernüchternd.
Und es waren Spiele gegen 2 gute Gegner. Ne? Also Straubing habe ich dann jetzt am Sonntag in Ingolstadt auch nochmal gesehen. Die waren ja schon in Fahrt. Ne? Die haben in der Champions Hockey League 3 von 4 gewonnen. Powerplay hat da funktioniert. Die Zugänge haben schon eingeschlagen. Also ist eine gute Mannschaft, die da war. Wobei ich auch sagen muss, am Sonntag habe ich von Straubing einiges vermisst. Also ich schätze die wieder.
Start, ne? Gerade am Start. Ne?
Ja, ja, eben, genau, die ersten Minuten. 6:46 sind die 0:3 zurück und dann, sag ich mal, danach war es ausgeglichen, aber das ist total untypisch, auch für Straubing so zu starten und dann eben hinterher zu laufen. Normalerweise geben die ja von Anfang an Gas. Ich sag auch, also gerade die 3 Deutschen aus Nürnberg, ne, oder jetzt, Hede ist ja jetzt auch Deutscher und hat einen deutschen Pass, also Hede, Leonhard und Fleischer, wir haben auch viel diskutiert im Podcast, auch in der Vorschau auf Straubing, was kriegen die für eine Rolle, und das finde ich geil, dass die so einsetzen, wie sie sie einsetzen, ne? Also Hede, Leonhard sogar in einer Reihe zusammen mit Mike Connolly, dann in Überzahl kriegen die Eiszeit, die sind auf dem Eis und die scoren auch am ersten Wochenende. Ich sehe es jetzt bei Straubing eher an diesem ersten Wochenende unter den Imports, ehrlich gesagt, ne, die noch nicht so wirklich wirklich stark spielen. Auch Connolly ist jetzt auch kein Import mehr, hat jetzt auch einen deutschen Pass, aber verliert die Scheibe hier. Schlimmer Fehlpass vor dem 0:1 gegen Ingolstadt. Und auch eine Frage für mich ist, wie sie Mattinen ersetzen. Ne? Und ich meine, das war der beste Scorer in der vergangenen Saison. Der war in Überzahl extrem wichtig. Klar haben die mit Brandt noch einen riesen Offensivverteidiger.
Aber ich kann sagen, aber sonst, ja, schon 4 Punkte nach einem Wochenende.
Ja, genau.
Ne? Aber wieder so eine Rakete reingehauen.
Ja, also eine Rakete reingehauen und ihr jetzt bei dem anderen Tor gegen Ingolstadt war es sein Schlagschuss und dann Fleischer mit dem Rebound. Ja? Ja. Und da sage ich normalerweise, wenn so ein Schlagschuss kommt, der war ja auf die Fangen von Garteig, den muss er fangen. Aber wir haben ja da auch die Live-Statistiken bei Magenta Sport, der war 140 km/h, dieser Schlagschuss von Marcel Brandt. Also ist nicht so schlecht. Ja? Aber dann halt, Justin Braun ist einfach natürlich defensiv absolut solide, aber jetzt auch keiner, der die Offensive komplett antreibt. Der Alex Green fand ich unauffällig, Nogi hat gestern gespielt, auch nicht auffällig. Samuelson ist, finde ich, so, ja, solide, aber auch nicht so, ich sag, boah, was macht der gerade? Zimmermann hat das andere Tor gemacht, ja? Aber da würde ich schon bei Straubing schauen, was passiert da auch in der Defensive und vor allem Offensive von den Verteidigern.
Ja, ich bin aber gespannt, was im Tor passiert, ne? Also McIntyre und Bugel haben ja jeweils ein Spiel bekommen. Ich fand McIntyre okay am Freitag. Überragend nicht, aber er hat natürlich war wie ein klassisches undankbares Spiel, kriegst nicht viel drauf und wenn, sind es halt auch okaye Chancen, hatte 2 Tore kassiert. Ich würde da ihm, ja gut, das erste natürlich ein bisschen bitter, weil Engel ihn von hinterm Tor anschießt, aber das kann ja passieren. Ne? Also ich fand das nicht, dass es ein Riesenfehler war, aber wie du ja schon in unserer Saisonvorschau gesagt hast, ist es natürlich irgendwie strange, dass man sich da eine Kontingentstelle leistet und vielleicht sogar nur eine 50-50-Lösung ist. Ne? Also zumindest jetzt am ersten Wochenende.
Ich glaube, das kann gut eine 50-50-Lösung werden, weil also die Saison ist ja wirklich, das sind viele Spiele für die Straubing Tigers. Ich habe es gestern mal überschlagen. Alleine schon, wenn du ohne Playoffs bist du bei gut 60 Spielen in der Saison, weil du hast Champions Hockey League, vielleicht da auch noch K.O.-Runde, du hast den Spengler Cup noch mit dazu, ja, und du hast eben die 52 Spiele in der DL-Hauptrunde. Dann bist du bei über 60 Spielen.
Spengler Cup, wenn ich vergessen darf, der blockt dir ja genau. So viele Tage weg, dass genau. Die anderen Spieler natürlich irgendwie noch reingequetscht werden müssen. Und Straubing, wir wissen alle, wo Straubing liegt, das wird aber eine schöne Fahrerei werden für die.
Genau, und dann hast du noch Playoffs, also du willst in die Playoffs kommen und dann musst du schon auch schauen bei den Goalies, dass die vielleicht nicht komplett auf 50-50 kommen, aber dass die sich die Einsätze irgendwie aufteilen.
Ja.
Lass mal zurück zu Düsseldorf kommen, ne? Weil weil einerseits ja nicht erfolgreich dieses Wochenende, neuer Trainer mit Steve Reinprecht, da ja, der Start überhaupt nicht gelungen. Nächstes Wochenende Schwenningen, Nürnberg die Gegner, wo ich sage, da musst du dann auch was holen. Also und sonst hast du vielleicht so die Situation, dass die Stimmung da schon wieder früh in der Saison kippt oder schon gekippt ist und dann halt noch komplett ausgeschüttet ist das Ganze.
Also natürlich gibt's jetzt schon im Internet wieder so ein paar, es funktioniert alles nicht, Ryan Precht direkt raus und der Mund muss jetzt auch mal gehen und alles scheiße. Ich fand überraschend, wie sehr das Team unterstützt wurde am Wochenende auf den Rängen, weil es war ja eigentlich, gut, im zweiten Spiel stand länger 0-0, aber trotzdem sah es ja nicht so aus, als würde die DEG da jetzt irgendwie riesig auftreten und ein Spiel gewinnen. Und der Gästeblock war relativ gut voll für DEL-Verhältnisse. Es wurde laut gesungen, selbst als das Team mit 4-5 Toren zurücklag, haben die Fans ihn noch unterstützt. Am Ende gab es noch Applaus und sowas. Also das ist schon noch da. Man muss da in Düsseldorf echt immer trennen zwischen Stadion und Publikum oder wahrscheinlich in jedem Ort, zwischen Stadion, Publikum und Internetpublikum. Aber viel wichtiger ist ja die interne Stimmung. Und ich glaube nicht, dass die jetzt schon komplett gekippt ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber zumindest ist all dieses Positive, was in der Vorbereitung und am Ende der Vorbereitung war und bei der Saisoneröffnung auch, das irgendwie wieder komplett weg. Und ich bin gespannt, wie Ryan Precht darauf reagiert. Ich meine, er muss die Reihen umstellen, weil im Sturm überhaupt nichts funktioniert hat. Da muss er neue Kombinationen austesten. Denn es fehlt ja auch kaum einer im Sturm. Ne? Man kann ja nicht sagen, wie in den letzten Jahren, ja gut, wir haben jetzt irgendwie noch 5 Verletzte und dann kommen noch Leute zurück und dann wird's besser. Nee, bis auf Rick Schofield sind aktuell alle da. Und dafür sah es schon sehr, sehr mau aus.
Gut für Düsseldorf, dass auch Iserlohn 0 Punkte geholt hat am ersten Wochenende. Muss man dazu sagen, auch 2 starke Gegner, ne? Mit am Freitag München und am Sonntag Berlin. 2 Heimspiele allerdings und ich finde auch, die Spielweise, die wir da schon gesehen haben von Iserlohn, eigentlich spielen die ja so, dass sie gegen diese Top-Teams mal was klauen. Vielleicht auch ein bisschen ungünstig, dass sie gleich zum Anfang gegen Berlin und München dann spielen aus Iserlohner Sicht, ne? Weil wenn München da vielleicht mal am 10., 12. Spieltag kommt, dann wissen wir, die haben dann auch mal so ein Freitagabendspiel auswärts in Iserlohn, wo sie vielleicht nicht bei 100% dann sind. Und dann kannst du da eher mal was klauen. Aber von der Spielweise hat auch Iserlohn auch extrem auf Konter gesetzt. Und das ist ja genau die Spielweise, die gegen diese Top-Mannschaften vielleicht schon funktionieren kann, wo du mal was holst. Und wenn du 5 Tore machst zu Hause gegen München, dann solltest du halt da auch was holen.
Ja, also klar, es heißt natürlich eigentlich, dass du zu Hause eher ein bisschen offensiver spielst, auch für dein Publikum, aber ich finde, die haben ziemlich das Auswärtshockey gespielt. Vielleicht war es auch aber einfach der Spielverlauf. Ich habe nur phasenweise das Spiel gesehen und danach haben aber die Highlights zugegeben. Aber die Tore von Iserlohn waren, also jetzt reden wir über das München-Spiel, waren eigentlich alles Kontertore, ne? Also das war jetzt selten so, dass du gesagt hast, okay, die haben sich jetzt mal für 1-2 Minuten mal richtig vorne festgesetzt und die Münchner ins Schwimmen gebracht und dann haben sie quasi dieses Tor erzwungen, sondern es waren eigentlich immer so, oh, Puck gewinnen, wir stehen hinten drin, Puck gewinnt, ab nach vorne damit. Ne? Also klar, wir reden darüber München, wir reden über Berlin, das sind natürlich auch Mannschaften, die du nicht mal so easy dominierst, gerade wenn es um die hinteren Reihen geht, wo der Unterschied dann häufig noch größer ist. Aber ich hätte mir auch gerade beim Saisonstart, gerade volle Halle und die Euphorie ist ja auch eigentlich über den Sommer gerettet worden in Iserlohn, hätte ich mir ein bisschen aktiveres Spiel gewünscht.
Berlin, 2 Siege jetzt am Wochenende, 10 Tore gemacht. Ne? Die haben in der Champions Hockey League auch schon überzeugt. Kein Meister Blues auf jeden Fall. Gewinnen beide Spiele, auch keine einfachen Hallen. Ne? Also keine einfachen Gegner dann auch so reinzukommen, als eben auch der Gejagte. Machen 10 Tore, defensiv gut, beide Goalies schon gespielt. Am Sonntag war ja dann Stettmer drin, weil Hillebrand ein Kind erwartet oder seine Partnerin erwartet ein Kind. Fontaine, 3 Tore, 3 Vorlagen, Topscorer. Möglicherweise, wenn ihr Vorschau-Podcast gehört habt, habt ihr den Namen Gabriel Fontaine schon mal gehört, dass das einer ist. Also super Start von Berlin.
Ja, und vor allen Dingen fand ich auch krass, wie dominant sie waren. Also klar kann man auf Ergebnisse gucken, aber die können ja auch mal hinten raus passieren. Aber die hatten ja meistens schon vorher die vielen Tore geschossen und danach auch sich wirklich nicht hinten reingestellt. Also wir reden über 79-43 Torschüsse, mal ganz einfach gesagt, doppelt so viele Schüsse wie der Gegner. Und das finde ich auswärts in Köln und auswärts in Iserlohn schon echt nicht verkehrt. Und du hast ja auch wahrscheinlich das Interview gesehen mit Kari Jalohn nach dem Spiel, der wirklich gesagt hat, wow, das war ein taffer Gegner. Jetzt muss man natürlich sagen, die Haie hatten in der Vorbereitung zwar jedes Spiel gewonnen, aber sie hatten ja auch nicht die härtesten Gegner. Und da war halt die Frage, haben sie das absichtlich gemacht, um quasi über eher einfachere Erfolge positive Stimmung wieder reinzukriegen mit dem neuen Trainer. Vielleicht konnten auch andere nicht, oder es war halt auch Pech, dass bei dem und dem Turnier die und die Mannschaft vielleicht mal weitergekommen ist. Also sie hatten dann die Sachen auch mit Graz, wo dann die ganzen österreichischen Nationalspieler nicht da waren, weil die gerade Olympia-Quali spielen mussten. Das war natürlich auch ein bisschen unglücklich für Köln, dass die halt nicht so einen richtigen Hammergegner in der Vorbereitung hatten. Vielleicht waren sie deswegen auch ein bisschen überrascht. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, was du jetzt auch schon gesagt hast, Berlin hat halt vorher schon CHL gespielt und du hast am Freitag, finde ich, besonders gemerkt, wenn eine Mannschaft schon im Saft ist und schon Pflichtspiele hatte und nicht, sei es Straube gegen Düsseldorf, sei es Berlin in Köln, sei es Bremerhaven gegen Wolfsburg, das ist einfach was anderes, wenn du da, wenn du aufs Eis kommst und du hast schon zwei Wochen auf dem Niveau gespielt.
Und du musst halt wirklich sagen, wir sprechen ja bei den Top-Teams immer über die Tiefe in den Reihen und dass es eigentlich keine so wirklich vierte Reihe gibt. Jetzt in dem Fall bei Widerer, Veilleux und Maxim Schäfer würde ich sagen, okay, das ist dann eher so eine vierte Reihe. Und dann macht der Widerer halt zwei Tore jetzt am Sonntag. Ne? Und also da hat er auch die Offensivaktionen. Ich meine, Byron Bergmann und da ist jetzt... Es gibt
auch nicht viele Teams, bei denen der für drei spielt.
Genau, ja. Du hast aktuell Ronning nicht mit dabei. Er hat am Anfang mit Byron und Kirk gespielt. Da spielt jetzt Bergmann, der da reinrutscht. Du hast die Reihe Boyczak, Pföderl und Nöbels weiterhin zusammen und Fontaine, Tiffels, Hördler finde ich halt überragend. Das funktioniert sensationell. Ich habe es in den 10 Minuten Eishockey schon gesagt, Erik Hördler, dass der da nicht nur mitarbeitet in dieser Reihe, sondern dass er auch mitspielt, dass er eben auch zeigt, dass er da seine Rolle gefunden hat und dann aber auch Tore macht in der Reihe und Tore schon vorbereitet. Das ist überragend, wenn du dann einen U23-Spieler halt so in diese Rolle bringen kannst und die nimmt er an und die spielt er.
Ja, und vor allem, was doch für ein Tor. Er hat jetzt nicht irgendwie aus 7 Metern geschossen, das Ding wurde noch irgendwie glücklich abgefälscht von dem Knie von dem Verteidiger, sondern er nimmt sich den Bock und zieht richtig vors Tor, also im Wortsinn dahin, wo es wehtut. Und zieht am Verteidiger vorbei, zieht am Torwart vorbei, also ein richtig, richtig gutes Tor war das.
Ja, und das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an München, die mit Veit Oswald halt einen Spieler haben, den sie da eingebaut haben, der natürlich jetzt von den spielerischen Fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen über Hördler ist. Hördler hat dafür noch andere Qualitäten, ja, mehr Physis dann noch an der Bande. Aber egal, ja, wenn du das schaffst als Top-Team, nur 23 Spieler so drin zu haben in deinem Line-Up und im 5 gegen 5 den einfach komplett mit dabei zu haben und auch viel zu bekommen eben von ihm. Ich erinnere mich an das erste Tor, das Berlin gemacht hat im Pflichtspiel in dieser Saison. Da hat Hördler, das war nur eine kleine Ablage an der blauen Linie auf Fontaine, aber das war halt genau das, was du brauchst. Ja, der sieht, der kommt mit Tempo, legt die Scheibe ab, Fontaine zieht dann durch, dängelt den rein. Ja, und dann weiß halt Hördler, in dem Moment bin ich derjenige, der ihm einfach das Ding auflegt. Und manchmal sieht er aber, okay, ich bin jetzt derjenige, der mal so vors Tor zieht, wie eben am Sonntag. Also die Reihe finde ich super. Und insgesamt die Eisbären Berlin, also jetzt mit den Verletzungen noch in der Verteidigung, ja, mit einem Novak, der aktuell ausfällt, mit einem Geibel, der ausfällt, auch der junge Rio Kaiser fällt momentan aus. Dann haben sie Niemelein jetzt eben nachverpflichtet. Boah, also das sieht schon wirklich gefährlich aus.
Ja, und natürlich hast du trotzdem natürlich noch diese erste Abwehrreihe. Also wenn wir allein mal gucken, dass Jonas Müller am Wochenende irgendwie 70% 5 gegen 5 Corsi hat. Also wenn Müller und Wismann auf dem Eis stehen, Wismann hat irgendwie 62-3, wenn ich das mit Markus auf der Seite richtig sehe. Also dann sieht man schon, wenn die auf dem Eis stehen, dann findet das Spiel halt vor allen Dingen in der gegnerischen Zone statt. Ne? Also das ist wieder das, diese quasi gute Defensive durch gute Offensive. Ne? Weil wenn der Puck nicht in der Nähe deines Tores ist, kriegst du halt auch kein Tor rein.
Und? Wie von uns auch schon thematisiert, mehrmals die drei neuen Importverteidiger mit Ranky, mit Gallipot und jetzt mit Niemelainen, die eben auch spielen. Ja, wenn alle fit sind bei Berlin, wenn dann auch Hildebrand da ist und wenn Ronning wieder da ist, dann müssen die einen wieder raussetzen, dann müssen sie auch überlegen, was machen wir. Aber immer wenn Hildebrand nicht spielt, dann kannst du die anderen Kontingentspieler reintun. Also der Kader ist tief besetzt und Berlin ist schon zu Beginn der Saison richtig gut unterwegs.
Ja, dann kommen wir aber zum anderen Team, was auch 6 Punkte hat, nämlich Red Bull München. Und ja, natürlich waren das jetzt auch Spiele, wo du sagst, da fährt man als München jedes Mal als Favorit hin. Wir reden über ein Spiel in Iserlohn, wir reden über ein Spiel in Frankfurt. Aber auch das nicht die einfachsten Hallen, auch da immer so erstes Heimspiel, besondere Euphorie und sowas. Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Man muss natürlich... Im Gegensatz zu Berlin haben sie sehr viel Tore kassiert, nämlich 7 schon in 2 Spielen. Das ist natürlich deutlich zu viel für eine Spitzenmannschaft. Aber dafür hat die Offensive halt auch sehr gut funktioniert. Deswegen denke ich, wird den Münchnern trotz noch vieler Probleme und vieler Baustellen, die sie haben, grundsätzlich erstmal ein Stein vom Herzen gefallen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Auch nach der Vorbereitung, wo sie fast alles verloren haben.
Genau, also das war jetzt, finde ich, schon bei München die Frage. Bei Berlin wusstest du, ja, ist ein guter Kader. Und die gewinnen halt die Spiele auch gegen Top-Gegner in der Vorbereitung und in Champions Hockey League vor allem. Bei München war es die Frage, was machen sie in der DEL? Also diese Konteranfälligkeit würde ich aber trotzdem weiter beobachten, weil schon auffällig ist, ja, also gerade gegen so Mannschaften wie Iserlohn auch in den letzten Jahren, was ich mal bei Bremerhaven zum Beispiel, die halt einfach schnell nach vorne spielen, umschalten. Wenn da München zu viel Druck macht, ne, und dann irgendwie ein, zwei durchfallen, dann wird es ja gefährlich. Und das ist schon ein Thema sicherlich, was natürlich auch bessere Mannschaften dann ausnutzen können, wenn es mal, und wenn du einen Konter fährst bei 1-1 als auch bessere Mannschaft gegen München und entscheidest das Spiel dann damit, dann wird es halt problematisch, ne? Wenn du ein Gegner bist, der halt keine 7 Gegentore fängt wie Iserlohn. Also gerade dieses Spiel gegen die Roosters war natürlich auch komplett wild. Also so willst du, glaube ich, als Meisterschaftskandidat eigentlich nicht starten. Aber nee, wenn du die 3 Punkte holst und dann am Sonntag nochmal draufpackst, ist völlig okay.
Ach, wo du Meisterschaft ansprichst. Hast du das eigentlich mitbekommen? Kennst du das von der DPA mit dieser Trainerumfrage? Wer wird Meister? Oder sportliche Leiter, wie auch immer. Und München ist ja so gut wie gar nicht genannt worden. Und darauf ist Söder mir angesprochen worden. Und dann hat er aber ganz klar gesagt, nö, aber wir wollen eigentlich, dass die Leute uns nennen. Also in München ist, also ich weiß nicht, schätzt man sich da besser ein, als man ist? Oder schätzt man die anderen schlechter ein? Oder ist das einfach nur der grundsätzliche Anspruch, dass man sagt, wir sind Red Bull München, wir wollen jedes Jahr Meister werden? Also ich fand schon, also quasi die haben, quasi, also normalerweise ist es ja andersrum, ne? So Teams sprechen davon, ja, die sind die Favorit und dann wiegen die eher ab, so zum Motto, ja, aber es gibt auch noch andere gute Mannschaften und wir gucken von Spiel zu Spiel und bla bla bla. Und in München ist dieses Jahr so, keiner nennt die, aber die nennen sich selber.
Ja, aber das ist einerseits natürlich immer der Anspruch, Meister werden zu wollen, den die ja seit knapp 10 Jahren einfach haben. Und in den meisten Fällen finde ich auch zu Recht. Und ich meine, den Kader haben sie ja auch dafür. Also so ist ja nicht. Welche Teams, es gibt wieder die 3 Teams, ich brauche dich gar nicht fragen, weil du beantwortest es genauso wie ich. Es gibt wieder die 3 Teams, die sowohl von den bisher gezeigten Leistungen in dieser Liga als auch vom aktuellen Kader ins Finale kommen müssen. Also es dürfen nur 2 rein ins Finale, aber es müssen 3 müssen eigentlich rein mit dem, was wir im Kader haben. Mannheim, Berlin, München. München zähle ich da dazu. Und das ist nicht nur der eigene Anspruch, sondern wenn du so einen Kader hast und wenn du in den letzten Jahren so erfolgreich warst, klar muss das Ziel sein, da ins Finale reinzukommen.
Ja, okay, dann gucken wir mal auf die Münchner Woche ein bisschen nach vorne, denn es geht ja nicht nur um die DEL, sondern es gibt ja das große Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen die Buffalo Sabres in der neuen Halle. Und ich glaube, das ist wirklich schon ein Meilenstein, ne, für die. Also erstmal die ganze Geschichte, ne, wie lange man da irgendwie versucht hat, eine Halle zu bauen. Und dann war das, also ich weiß nicht mehr genau, aber hieß es nicht mal irgendwie, das Projekt stand auf der Kippe oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann kam es aber dann doch und dann holt man halt die Bayern-Basketballer dazu und dann verzögert sich die Bauzeit, weil in der Corona-Zeit oder sonstigen Gründen nicht auf einmal alle Teile lieferbar sind. Dann gibt es wahrscheinlich diese Brände in der Halle und alle denken sich, was ist denn da los? Ist da vielleicht ein militanter Red Bull-Hasser, der irgendwie jetzt die Halle abfackeln will oder kommt bald noch ein Bekennerschreiben, irgendwie, wo jemand Geld haben will? Aber irgendwie ist das so ziemlich im Sande verlaufen. Und jetzt ist die Halle dann doch wirklich da. Und die ist halt riesig, nicht nur als Halle an sich, also nicht nur als große Eventhalle, sondern halt auch mit diesen ganzen Eishallen drumherum für die Jugend und generell für den Eissport in München. Also ich glaube, da beginnt am Freitag, ich weiß, großes Wort und auch ausgelutschtes Wort, man sollte sich das auch verwenden, aber da kann man es, glaube ich, wirklich mal verwenden, da beginnt einfach am Freitag fürs Münchner Eishockey eine neue Ära. Ne?
Ja, absolut. Also wir schauen ja oft auch einfach auf das Sportliche und München, die da spielen in dieser Halle, ne, und jetzt ein neues Stadion haben. Und klar, nehmen wir vielleicht, wenn wir auf Sportliche schauen, auch noch auf ganz hohem Niveau dann die Basketball noch mit dazu. Das ist aber erste Liga jeweils. Ne? Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Also erstens, was passiert da im Breitensport? Ne? Also wie wird die Halle da auch angenommen von, also freier Eislauf allein schon mal, ja? Eislauf, Schule, dann natürlich Hobbymannschaften, die da spielen, weil es eben so viele Eisflächen gibt. Dann natürlich auch die Frage, was ist mit DNL und vor allem mit einem Frauenteam? Ja, also das ist auch was ja passieren muss. Aus meiner Sicht Frauen noch vor DNL. Ja, und dann einfach dieser Faktor, diese Arena, die natürlich auch nicht ganz so billig war und sehr pompös daherkommt, aber alleine von diesem äußeren, gewöhnungsbedürftigen Äußeren, finde ich, und diesen ganzen Zahlen, ja, riesen Videowürfel, Gefängniszelle in der Arena, 2 Gefängniszellen in der Arena. Also, wo du gleich einen einkasteln kannst, irgendwie, der irgendwie betrunken ist oder was, oder Ausnüchterung, was weiß ich. Aber halt dieses einfach, was da immer an Pressemitteilungen rauskommt, wo du denkst, bitte was? Bitte was? Was? Gefängniszelle? Ja, und jetzt sind wir am Freitag da zum ersten Mal da und ich meine, das ist halt auch das DL-Stadion, was von mir am nächsten ist. Deswegen finde ich das schon spannend, ja, das zu sehen, was da los ist und was da geboten ist. Mal schauen, wie voll das Ding dann vor allem auch wird, ne? Wie es in München angenommen wird dann.
Absolut. Ich meine, wir erinnern uns an die Pressemitteilung kurz nachdem der Verkauf begonnen hatte für das Spiel gegen Buffalo. Da hieß es ja direkt, die hätten irgendwie innerhalb weniger Stunden 100.000 Tickets verkaufen können. Das ging natürlich nicht, weil in die Halle nur knapp 11.000 reinpassen. Aber da hast du schon gemerkt, okay, die Leute haben Bock auf die Halle, die Leute haben Bock auf NHL und sowas, obwohl die Preise echt gesalzen sind. Und dann ist natürlich die Frage, sind das wirklich reine NHL-Leute und da so, ich muss bei der Eröffnung dabei sein oder werden die in den nächsten Wochen und Monaten dann auch zu den regulären Heimspielen vom EHC gehen? Und da finde ich, sieht's noch nicht so doll aus. Also ich weiß natürlich nicht, inwiefern man jetzt diesen Saalplänen, die man ja immer kriegt auf der Ticket-Homepage von Red Bull München, so komplett glauben darf. Aber wenn ich gerade mal so das aufmache vom Spiel gegen die Eisbären Berlin, immerhin Freitagsspiel, nämlich dann nächste Woche Freitag, quasi das zweite richtige Spiel. Vorspielen sie zu Hause gegen Wolfsburg, da sieht es relativ voll aus. Aber selbst gegen Berlin sind da sehr, sehr viele Plätze frei. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann vielleicht ein bisschen viel ist, diese drei Spiele in einer Woche, oder ob es auch einfach die Preise sind, ne? Weil die haben sich schon echt gewaschen. Also selbst im Oberrang so ein Sitzplatz, klar nicht alle, es gibt dann auch ein paar günstigere, aber selbst im Oberrang 49 €, im Unterrang ein Sitzplatz, wie ich das sehe, Sitzplatz Premium 75 € Kategorie 1, 64 € Kategorie 2, 60 €. Also das sind natürlich auch Preise, gerade bei so vielen Heimspielen. Du hast in der Woche schon das Buffalo-Spiel, du hast schon das Wolfsburg-Spiel. Keine Ahnung, ob die Halle wirklich so voll kriegen, wie sie es hoffen.
Aber, also klar, Wolfsburg ist das erste DEL-Heimspiel, aber dann spielen sie am Freitag ja auch zu Hause eben gegen Berlin. Ja, und also wenn das nicht voll ist, dann falle ich vom Glauben ab. Also das kann doch nicht sein, dass du eine neue Arena eröffnest. Alle sagen, das ist der heißeste Scheiß, den es momentan gibt, auf alles auf höchstem Standard. Dann kommt der deutsche Meister, es ist ein Freitagabend, muss die Bude doch voll sein.
Ja, absolut. Also gerade, weil ja bestimmt auch viele Leute bei Buffalo oder Wolfsburg kein Ticket bekommen haben und sich allein schon die Halle angucken wollen, fernab davon, ob sie konkrete Eishockey-Fans sind. Also München ist ja eine Stadt, wie viel haben die, 1,8 Millionen oder was? Oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall zwischen 1 und 2 Millionen irgendwie sowas. Ne? Also plus Umland, plus natürlich generelle Sportbegeisterung. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das so läuft. Aber vielleicht wird das ja auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal so einen Run geben und wenn viele Leute am Spieltag vielleicht erst ein Ticket kaufen, ist ja auch noch Wiesn gerade, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich finde, grundsätzlich ist das schon mal zu beobachten, weil ich dachte eigentlich erste Saison, da brauchen die sich gar keine Sorgen über den Ticketverkauf machen, das kommt dann vielleicht in der zweiten oder so, aber wie gesagt, ich bin hier gerade auf der Homepage und da sind sehr, sehr viele Plätze noch frei in der Halle, das gegen Berlin.
Die ganze Woche steht ja jetzt auch im Zeichen dieser neuen Arena. Die Buffalo Sabres kommen am Mittwoch, die trainieren da schon eben da auf Rink 1, dann München und am Mittwoch trainieren sie parallel Rink 1, Rink 2. Am Freitag ist dann Morning Skate in der Bowl. Ja, also da hast du alle Eisflächen werden dann schon mal getestet, habe ich so einen Eindruck. Also ja, das wird eine interessante Woche, vor allem es gibt auch Tag der offenen Tür, ne? Also du kannst auch zur Arena hin und kannst es anschauen und ja, auf jeden Fall, die Infrastruktur ist jetzt da, die Frage ist bloß, was wird damit gemacht? Erstens natürlich, was Eissport in München anbelangt und zweitens auch, wie wird es angenommen von den Fans?
Ja, so ist es. Und ein Mann, auf den alle Fans gucken werden, ist natürlich JJ Peterka, weil der kommt am Freitag eben vorbei und ist ja so der Star aus der Jugend, der ja sogar nicht nur aus der Red Bull Akademie kommt, sondern wirklich auch gebürtiger Münchner ist und beim EHC angefangen hat. Das wäre ja nochmal ein anderes großes Thema, wie der ganze Jugend-Eishockey, der jetzt organisiert ist, mit der Umbenennung des Clubs und sowas, ne? Da gibt es ja auch viele Leute in München, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber gibt auch viele Leute in München, die das sehr, sehr kritisch sehen. Aber Peterka, um wieder dahin zu kommen, ist wirklich sogar aus der alten EHC-Jugend und natürlich jetzt auf dem Weg zum NHL-Star, wie wir in 10 Minuten schon sagten, 3 Tore gemacht im ersten Testspiel jetzt für die Sabres gegen Pittsburgh. Und er wird natürlich komplett im Fokus sein und ich bin mal gespannt, wie er auch damit umgeht, weil klar, der wirkt immer so, wenn du den siehst, so ein bisschen lässig, dem scheint irgendwie alles egal zu sein, easy, bla bla. Aber wenn du so, wie kommst du hier in deine Heimatstadt zurück, als NHL-Star und bist dann auch noch der Mann, auf den jetzt alle achten. Ja, mal sehen, wie er so damit umgeht.
Vor allem auch eine neue Situation, ne? Wenn jetzt jemand in Köln geboren ist, passt natürlich jetzt gerade mit Dreiseitel, ja, und also gerade diese Spieler, die dann auch mal mit dem Stanley Cup dann zurückgekommen sind, ja, also auch ein Grubauer, Rosenheim, keine so große Stadt, aber Eishockey-Tradition lange, ein Kühnhackl kommt dann mit dem Stanley Cup nach Landshut, auch eine Eishockey-Tradition, ja, ein Krupp oder was dann früher in Köln oder jetzt eben Dreiseitel in Köln.
Das glaube ich doch nicht.
Kommt aus der Stadt und gewinnt den Stanley Cup, so meine ich. Ja. Und jetzt ist halt Peterka, klar, der hat dann keinen Stanley Cup gewonnen, aber der kommt halt jetzt nach München. Und das ist halt so der erste richtig große Eishockeyspieler in der NHL, der wirklich da aus dieser Stadt auch kommt. Ja, weiß ich auch nicht, wie er damit umgeht. Ist auch wird's echt eine entscheidende Saison für JJ Petrarca, denn also spielt ja um einen neuen Vertrag jetzt auch. Und eigentlich hat er sich den sicherlich schon in der vergangenen Saison verdient mit seinen Leistungen, aber jetzt kann er ja nochmal. Er hat einfach jetzt ein Jahr, in dem er sich für einen Vertrag anbieten soll. Insofern, ja, alles, was er jetzt macht, das kommt dann auch zurück in Form von Dollars.
Genau, also es kommt jetzt wirklich drauf an. Also erstens kommt grundsätzlich bei den Sabres drauf an, die ja nun mal der Verein sind, der am längsten auf Playoffs wartet. Ich glaube, 13 Jahre sind es mittlerweile, ist über alle Sportarten hinweg in Nordamerika ein Negativrekord. Und jetzt, na klar, du hast relativ hoch gedraftet, du hast 17 Neuanfänge gestartet und jetzt mittlerweile sollte mal endlich dieser Schritt in die Playoffs klappen und das wird auch am Petrarca hängen. Und wenn sie das schaffen, dann finde ich, haben sie mit Blick auf ihren jungen Kader auch eine ganz gute Zukunft vor sich, wenn sie die Kader noch punktuell verstärken mit ein paar erfahrenen Leuten oder vielleicht, da kommen nochmal neue nach. Aber auch die schon da sind, ne? Unter anderem so Petrarca, vergangene Saison, Rekordsaison gehabt, über 20 Tore gemacht, ich habe fast 50 Punkte gemacht oder sogar genau 50, ich weiß gar nicht mehr genau. Und wenn er dieses Jahr das jetzt nochmal steigern oder wenn es bestätigen kann, dann ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung für die Vertragsverhandlung. Also ich sag mal so, ob ein Spieler 15 Tore macht oder ob ein Spieler 30, 35 Tore macht, das sind ein paar Millionen Unterschied. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, wird er dieses Jahr durchstarten? Wird er direkt in die Vollen gehen? 7, 8 Jahresvertrag unterschreiben? Oder sagt er sich, ich werde jetzt noch immer besser? Salary Cap wird immer weiter steigen. Ich unterschreibe mal diesen klassischen Bridge-Deal, 2, 3 Jahre und dann gucke ich mal. Ich wette so ein bisschen auf mich selbst.
50 Punkte waren es von Petrarca, ja, ganz genau. Und ich glaube, die Jets sind ähnlich lang, vielleicht sogar genauso lang nicht in den Playoffs gewesen, die New York Jets. Aber natürlich, wenn du 1,5 Jahrzehnte fast jetzt da bist, ist Buffalo. Und dann ist es ja, wir erinnern uns, dann nehmen wir jetzt andere Sportarten noch mit dazu, Anfang der 90er die Buffalo Bills in der NFL im Finale gewesen. Gab es nicht so genau dieser eine Kick, der dann eigentlich reingehen hätte müssen und dann aber rechts daneben gegangen ist. Ist jetzt NFL, aber irgendwie so ein bisschen die auch in Buffalo die... Ja, diese Losing Mentality, auch nicht nur bei den Sabres. Also
als die Sportstadt in Nordamerika, die am meisten und längsten leidet, weil die einfach nie was gewinnt.
Ja, genau. Und jetzt Petrarca als einer der Topspieler, der kommenden Topspieler, aktuell auch schon Topspieler in dieser Mannschaft. Am Freitag ist er mit den Buffalo Sabres in München. Wir schauen uns das im Stadion an und sprechen natürlich auch im Podcast dann darüber. Wird ein interessantes Wochenende, können wir vielleicht auch mal sagen, denn wir fahren dann zusammen weiter nach Nürnberg, wo ja auch noch so ein bisschen Hockey-Mitglied dann sitzt. Also nicht genau in Nürnberg, ihr wisst ja, da ist ja ein bisschen so eine andere, größere Stadt gleich neben Nürnberg. Da wohnt der Sebastian. Und dann passenderweise spielt am Sonntag die Düsseldorfer EG bei den Nürnberg Ice Tigers. Und ich kommentiere das Spiel. Also das ist dann schon ein rundes Wochenende, würde ich sagen.
Ja, und ihr glaubt uns das ja vielleicht gar nicht, aber wir werden uns zum allerersten Mal alle drei sehen. Also ich meine, wir beide haben uns schon häufiger getroffen, ihr beide habt euch häufiger getroffen, Sebastian und ich haben uns häufiger getroffen, aber wir haben uns noch nie zu dritt wirklich persönlich getroffen.
Fällt mir jetzt zum ersten Mal ein, dass es wirklich so ist.
Das wird am Samstag zum ersten Mal so sein. Verrückt, oder? Ja. Und dann werden wir zu dritt vielleicht auch was aufnehmen vom Vorabend noch aus München oder so, gucken wir mal. Und es ist natürlich auch die große Rückkehr von Steven Reinprecht nach Nürnberg. Ne? Also ja, da müssen alles, wir drei alles, natürlich alles. Auch auftauchen, das ist ja auch ganz klar.
Da muss man möglicherweise sich sogar ein Bier aufmachen Samstagabend.
Vielleicht.
Ja. Petrarca wartet noch auf seinen Vertrag oder verhandelt noch. Ein weiterer Deutscher hat einen unterschrieben. Und zwar nicht so einen schlechten. Moritz Seider, 7 Jahre, 8,55 Millionen Dollar. Vierter große Vertrag für einen deutschen NHLer, muss man auch sagen. Es ist ja eine Entwicklung. Du hast es in unserer Kolumne Best of Seven. Am Freitag kommt ja am Nachmittag jetzt immer auch unsere Kolumne zum Lesen zur Eishockeywoche. Du hast es da auch mal eingeordnet, dass es schon ein Trend ist, dass jetzt deutsche Eishockeyspieler schon auch nicht nur sehr, sehr gut spielen, sondern in den letzten Jahren auch wirklich gute Verträge unterschrieben haben.
Genau, der erste war ja Grubauer in Seattle, dann kam Stützle bei Ottawa, dann dreiseitig, er hatte vorher schon einen großen, aber jetzt einen richtig großen und jetzt halt Seider, also quasi die vier auch prominentesten Spieler, wenn man es, na gut, vielleicht auch nächstes Jahr noch mit Petrarca könnte der fünfte dazukommen, aber die haben jetzt schon echt ordentlich abkassiert. Klar, der Salary Cap ist halt immer gestiegen und das Durchschnittsgehalt eines NHL-Spielers ist ja mittlerweile schon irgendwie bei 3 Millionen, deswegen ist ja auch klar, dass deutsche Spieler, wenn sie Topspieler sind, dann auch dicke Verträge kriegen. Aber es ist natürlich auch schon eine krasse Entwicklung, muss man sagen. Wie gesagt, der vierte große Vertrag. Und aktuell ist er, oder nächstes, nee doch, der geht ja jetzt schon, der Vertrag. Er wäre ja sonst vertragslos gewesen. Aktuell ist Seiders Vertrag sogar der größte überhaupt, weil der neue von Dreiseitel ja erst nächste Saison aktiv wird. Und deshalb ist Moritz Seider gerade der bestverdienende deutsche Eishockeyspieler.
Zu lang? Zu wenig? Was sagen wir zu diesem? Also ich meine, es ist immer, wenn du Vorrede, ja, wenn du halt da irgendwie bei 60 Millionen dann so landest und dann auch nochmal einen Vertrag unterschreiben willst, also schlecht geht's ihm nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist immer die Frage, ist es dann verglichen mit denen, die ähnlich gut sind wie er, verglichen mit denen, die ähnliches Potenzial haben wie er? Ist es gut? Ist es von der Summe her, würde ich sagen, 8,5, ja, damit hätte ich so ungefähr gerechnet. Hätte er vielleicht sagen können, ja, ich mache mal eine Wette auf mich, 3-4 Jahre und ja, Schau dann, was dann noch geht. Vielleicht bin ich dann bei 14 Millionen auf einmal, weil ich wirklich Top-5-Verteidiger bin in der Liga. Er entscheidet sich jetzt eher für die Variante, okay, ich will hier bleiben, langfristig, und Gehalt ist jetzt auch nicht so schlecht.
Genau, ich glaube, den letzten Punkt muss man natürlich nennen, das Gehalt ist nicht schlecht. Also es ist grundsätzlich erstmal 8,5 Millionen Dollar im Jahr. Also das ist ja natürlich auch alles nur brutto und da geht noch ganz viel ab an den Berater.
Da bleibt
also,
ne, nicht so viel übrig am Ende.
Nein, da bleibt natürlich übrig, aber wir müssen das, glaube ich, mal ein bisschen einordnen. Wenn wir sagen, der verdient 8 Millionen im Jahr, dann hat er nicht 8 Millionen auf dem Konto. Ne? Dann, je nachdem, wie die Steuern sind, wie viel der Berater nimmt, dieses Escrow-Ding und sowas, dann bleibt vielleicht die Hälfte übrig. Aber mit 4 Millionen Dollar kann man, glaube ich, auch ein ganz nettes Leben führen im Jahr. Das will ich gar nicht sagen. Und was ich damit eher sagen will, ist, es ist ja eigentlich völlig egal, ob der jetzt 8,5 oder 10,5 im Vertrag steht. Der Mann wird nie mehr arbeiten müssen nachher. Deswegen hat er quasi jetzt alles sicher. Er kann ganz safe sagen, ich brauche mein Leben lang kein Geld mehr verdienen. Das habe ich jetzt alles. Aber es kommt ja noch eine andere Komponente rein. Nämlich dieses, der Salary Cap oder das AAV, also das Jahresgehalt, das durchschnittliche. Das ist ja auch immer so ein Stück weit eine Bewertung, ein Stück weit Anerkennung. Und vielleicht hätte man sagen können, ja, aktuell sei da vielleicht sogar so ein Stück weniger als 8,5 wert. Vielleicht in 2 Jahren ist das genau. Und in 3, 4, 5 Jahren ist er deutlich mehr wert. Also hat er quasi ein bisschen was verschenkt. Das ist halt die Frage. Oder ist er wirklich so, was er ja auch schon mal angekündigt hat, dass er sagt, ich will gar nicht so ein riesen Maximum haben, weil ich will ja auch Meister werden. Und dann soll ein bisschen was übrig bleiben im Gehaltstopf für die anderen. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Beweggrund war oder ob er einfach dachte, aktuell ist nicht mehr möglich. Aber er hätte natürlich trotzdem sagen können, ich unterschreibe für 3 Jahre, ne? Und dann nochmal richtig abcashen. Aber so hat er jetzt quasi alles. Er hat einerseits einen dicken Vertrag, der ihm sein Leben finanziert. Er hat eine ordentliche Anerkennung, weil 8,5 Millionen über 7 Jahre kriegst du auch nicht so. Und er hat trotzdem noch genug Geld übrig gelassen, um damit die Red Wings noch weitere gute Spieler holen können. Also so gesehen ist alles gut gelaufen für ihn.
Ja, und vor allem dann auch mit allem, was du schön zusammengefasst hast, ein Vertrag zu Moritz Seider, der zu Moritz Seider passt. Ja, also, er will natürlich bezahlt werden, der weiß auch, wie gut er ist, aber der hat auch Ansprüche über sich selbst hinaus für das Team, für das er spielt. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass es genau so geworden ist. 13. der NHL-Verteidiger aktuell mit diesen 8,55 Millionen. Nochmal, weiß nicht, ob er da schon ist, ne? Da wird er irgendwann auf jeden Fall sein und er wird, denke ich, Top 10, Top 5 auch werden können. Und dann ist es halt immer die Frage, ja, nach was handelst du auch selber aus? Aktuelle Fähigkeiten, das Potenzial, weiß man auch nicht immer, wird das ausgeschöpft? Gehst du eher auf Nummer Sicherheit? Willst du eher ein bisschen mehr Risiko? Ja. Seine Entscheidung, 7x8,55 sind es geworden.
Und dass er nicht vergessen darf, er kann es ja auch genauso machen wie Dreiseitel, ne? Also wenn er den Vertrag ist, jetzt 23, wenn der Vertrag am Ende ist, ist er 30, 31 so in der Kante. Da kann man immer noch mal einen ganz netten Vertrag unterschreiben und bis dahin dürfte der Salary Cap so dermaßen gestiegen sein, wenn nicht noch irgendwie 3 Weltwirtschaftskrisen und 5 Pandemien kommen. Deswegen kann er dann immer noch einen 2-stelligen Vertrag für nochmal 3, 4, 5 Jahre unterschreiben. Also wie gesagt, wir sollen uns alle keine Sorgen machen, dass Moritz Seider zu wenig Geld verdient. Aber im Verhältnis dazu, was halt andere vergleichbare Spieler in der NHL verdienen, hätte man sagen können, unterschreib vielleicht 2, 3 Jahre weniger und dann haust du mal richtig einen raus.
Ich hatte so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, um Moritz Seider, weil Rückennummer ist ja 53 bei ihm.
Du weißt warum, ne?
Ja. Warum?
Weil er als Kind so Fan war von Herbie, von diesen Filmen. Und Herbie, also der Käfer, das Auto, Autorennen, hat auch die Nummer 53.
Okay, die Geschichte wusste ich noch nicht.
Die habe ich auch mal gelesen.
Ah, okay.
Finde ich witzig. Bei Herbie habe ich jetzt Kind auch mal gern geguckt.
Ja, stimmt. Welche Autonummer hatte denn, oder welches Auto hat die Nummer 87 gehabt dann bei diesen Filmen, Herbie? Gab's ja auch.
Keine Ahnung, weiß nicht mehr.
Ich habe mir gedacht, bitte sei da, mach nicht einen auf Crosby und unterschreibe für 5,3. Ja, also da bist du wirklich unterwert, ja, wenn du bei der 53.
Das stimmt, ja.
Sidney Crosby, Überraschenderweise auch Vertrag verlängert, überraschenderweise für 8,7 Millionen pro Jahr. Also alle Verträge, jetzt mal abgesehen vom Entry-Level-Contract, da kann ich nicht selber bestimmen oder nicht mitbestimmen, alle Verträge 8,7 Millionen Dollar. Und ja, irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen crazy. Und dann auch die Frage, ist er größtenteils unterbezahlt gewesen in seiner Karriere, aber er will dann einfach die 8,7 haben und die hat er jetzt nochmal für 2 Jahre und dann wahrscheinlich für seine komplette Karriere. Das heißt, er hängt nochmal ein Jahr dran für 8,7.
Ich muss natürlich sagen, dass als er seinen ersten Vertrag unterschrieben hat, war 8,7 natürlich deutlich mehr, als es heute ist. Also aktuell, wenn wir sagen, Moritz Seider ist der 13. bestverdienste Verteidiger in der NHL, was Sidney Crosby ist in der gesamten, wenn man alle Spieler sieht, auf Nummer 42. Und er ist natürlich nicht nur Nummer 42 von der Qualität her, er ist deutlich besser. Aber er hat natürlich im Laufe seiner Karriere, gerade am Anfang, als er die 8,7 unterschrieben hat, war das natürlich ein absoluter Topwert. Trotzdem krass, dass ein Mann, den wir ja schon zu den besten, für den besten Spieler der vergangenen Jahre, klar, irgendwann kam McDavid, aber sagen wir mal so, so von Lockout bis McDavid war Crosby der beste Spieler der Welt. Und dass er nie der Bestbezahlte der Welt ist, ist irgendwie auch verrückt. Vielleicht war es auch, vom Timing hat es ja irgendwie nicht gepasst, vielleicht wurden andere Spieler auch überbezahlt. Vielleicht ist aber auch dieses Ding, er wollte gar nicht mehr, weil er denkt, ey komm, ich habe 8,7 über all die Jahre, wird mir auch ein nettes Dümmchen zusammenbringen und so kann ich halt Meister werden und er ist dreimal Meister geworden.
Ja, ich meine, die Karriere ist ja auch, abgesehen jetzt von den Cups, auch super gelaufen. Ne? Also World Cup war da mit dabei, Olympische Spiele waren mit dabei, Game-Winning-Goal in der Overtime in Kanada gegen die USA. Also ich meine, mehr geht nicht, ne? Ja, also mehr geht wirklich nicht. Ja. Und wenn du schon sagst, mehr geht nicht, wo ordnen wir denn dann ein in der Liste aller Eishockeyspieler, die jemals gespielt haben? Ist der vielleicht sogar, Achtung, auf der 1?
Ach, naja, kann nicht auf der 1 sein.
Du bist immer in Gretzky.
Ja, Gretzky, Lemieux und Bobby Orr sind einfach unantastbar. Die Frage ist, und das ist natürlich von hier schwer zu beurteilen, weil man kennt ja von Gordie Howe, klar, so gleizende Schnipsel mal im Video, man kennt die ganzen Zahlen und sowas, die natürlich auch über Jahrzehnte unfassbar waren. Aber ist er vielleicht so auf einer Stufe mit Gordie Howe? Also Top 5 würde ich Crosby schon sagen, was natürlich dann irgendwie verrückt ist.
Oh, da bist du aber generös. Top 5 sind den Crosby, der dreimal Stanley Cup.
Hast du schon Eishockey-Spieler auf dieser Welt gehabt?
Dreimal Stanley Cup gewonnen. Ich habe gerade angesprochen, der macht sogar in den entscheidenden Momenten ist der immer da. Ist ja auch nicht so, dass er den als Kapitän, ne? Pittsburgh Penguins, komplette Karriere bei den Penguins. Vielleicht, also eine ähnliche Legende wie in Lemieux. Also du kommst zu einem Team, wo es schon eine Legende gab. Ja? Ist natürlich, ihr kannst auch wieder sagen, ja, McDavid, jetzt Gretzky, Edmund Oilers. Ja? So ein bisschen den Vergleich kann man schon ziehen. Aber jetzt 3 Stanley Cups dann auch noch, also nicht hintereinander so, ja, in 5 Jahren, sondern zwischendrin diese lange Pause. Und dann kommt er nochmal. Dann spielt er jetzt immer noch in seinem Alter. Ist der scored wahnsinnig. Ja, der hat immer einen Punkt über seine komplette Karriere, immer Punkt pro Spiel in jeder Saison. Gab es nicht die Statistik mal? Der ist.
Gerade Anfang seiner Karriere auch mal richtig heftig verletzt. Ne?
Genau.
Auch nicht vergessen. Ne? Auch so Gehirnerschütterungen und sowas. Da haben ja schon viele gesagt, oh Gott, dieses super Generationentalent wird uns hier kaputt geprügelt und wir werden ihn verlieren. Und er ist krass wiedergekommen immer, ne?
Ja. Aber was bräuchte der noch, um in einem Atemzug mit Gretzky, Lemieux und Orr, musst du ihn nennen? Oder was bräuchte er noch, um damit genannt
werden? Ja, in einem Atemzug, aber ich finde, die sind einfach noch drüber, noch weiter drüber.
Weil du es einfach findest.
Es ist schwierig. Die Generation zu vergleichen ist ja auch immer schwierig. Yeah. Aber ich finde, Gretzky steht so über allem. Lemieux vielleicht, wenn er nicht diese ganzen Ausfälle gehabt hätte, auch mit seinen Erkrankungen und so, würde er vielleicht da dran kommen oder vielleicht sogar drüber sein. Ist er aber so nicht. Also ist er irgendwie die Nummer 2. Oder vielleicht Bobby Orr, wenn man sieht, dass er natürlich nicht nur diese ganzen Erfolge gefeiert hatte, sondern weil er auch das Spiel geändert hat, weil danach Eishockey anders gespielt wurde, zumindest seine Position der Verteidiger als vorher. Crosby natürlich unfassbar krass, weil er von den Stürmern, über die wir da jetzt reden, wahrscheinlich defensiv der stärkste ist, weil er auch die ganzen Bullies gewinnt und so nach hinten so krass arbeitet und sowas und eben nicht immer der super fancy Scorer war, sondern vor allem sehr verantwortungsvoll war. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, er wird wahrscheinlich einen Rekord für Kapitänsjahre aufstellen. Aktuell hat ihn noch Steve Yzerman, wenn Crosby seinen Vertrag komplett erfüllt, war er 20 Jahre Kapitän eines Teams, weil er halt schon so früh einer wurde. Das ist halt auch schon krass. Also ja, ist einer der ganz, ganz,
du nennst
ganz
nur Argumente für meine These und sagst dann am Ende, nee, aber Wayne Gretzky, aber Gretzky.
Von den Zahlen, der noch viel krasser ist, der hat halt noch viel mehr Topscorer, viel häufiger Topscorer, weil er hat viel mehr Punkte gemacht, viel mehr Tore geschossen, auch in einer anderen Zeit, gar keine Frage. Aber die Zahlen sind einfach sowas von dominant. Der Gretzky hat ja alleine mehr Assists als Crosby insgesamt Punkte. Ne? Und dann kommen nochmal 894 Tore hinzu. der ist schon nochmal eine Stufe drüber. Und was man auch nicht vergessen darf, sei es Gordie Howe, sei es ein Bobby Orr, sei es ein Maurice Richard, der für dich ja anscheinend überhaupt nicht existiert. Das sind alles so Leute.
Ich habe jetzt nur, es sind halt auch nicht 10 Plätze am Mount Rushmore, muss man auch sagen.
Klar. Ja. Aber wer weiß denn, ob Maurice Richard oder Gordie Howe nicht auch irgendwie 3-mal Olympiagold gewonnen hätten und im Finale auch Tore gemacht hätten?
Ja, damals durften. Führen wir hier Konjunktivdiskussionen oder was?
Ja, natürlich, das ist alles Konjunktiv.
Ja, aber ich rede nicht über den Konjunktiv, sondern ich rede mit Sidney Crosby, der jetzt seit fast 20 Jahren bei dem gleichen Team über den kompletten Zeitraum die Liga dominiert hat und das immer noch tut in seinem Alter, der mit seinem Verein Erfolge gehabt hat, der mit der Nationalmannschaft Erfolge gehabt hat, der unter der größten Drucksituation, die du dir vorstellen kannst, mit Kanada, in Kanada, also gegen die USA, in der Verlängerung. Ja, aber man weiß, wie du mit Druck umgehen kannst.
Ja, natürlich. Und ich hätte mich auf jeden Fall auch genauso klug freigelaufen, ganz von ausgehen.
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Ja. Du wärst das war Verlängerung, da wärst du schon irgendwo in der Kabine hinten in der letzten Ecke gelegen.
Wahrscheinlich, ja.
Okay, also wir finden. Also
natürlich ist Crosby einer der größten ever, aber er ist für mich halt nicht der größte.
Das finde ich nett, dass du dich zumindest ein bisschen auf mich zubewegst, noch hinten raus.
Ja, natürlich.
Damit gerne. Das auch ganz.
Ja. So, das mache ich am Freitag auch im Zug, fahre ich so in deine Richtung.
Ja, gut. Da sehen wir uns. Und tatsächlich auch zum ersten Mal treffen sich alle drei von Bissl Hockey. In Nürnberg, wo sonst? Oder in Fürth. Wo sonst? Ja, könnte auch München oder Düsseldorf sein.
Nee, ja gut, ist doch die Mitte. Ja, nicht ganz die Mitte, du bist natürlich deutlich näher dran, aber es ist zumindest am mittigsten, sag ich mal, von den drei Orten.
So sieht's aus. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir weisen euch nochmal hin auf unsere 10 Minuten Eishockey, steady.de/bisselhockey. Und wenn ihr sagt, wir wollen gar nicht jeden Tag 10 Minuten Eishockey hören,
ihr völlig einer.
Genau, ihr könnt auch supporten. Ihr könnt auch diesen wöchentlichen Podcast supporten. Überhaupt gar kein Problem. Das andere könnt ihr euch dann mal anschauen. Und vielleicht nehmt ihr beim Quiz teil, seid da im Publikum mit. Dann denkt ihr euch, oh, also jeden Tag Mittagspause, 10 Minuten Eishockey, finde ich doch geil. Probiert das aus. Und schon seid ihr Diehards in der Bisselhockey-Fankurve. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Sidney Fetzer.
Ach
genau, erinnert euch, ne? Der hat eben am Anfang gesagt, wir wollen da nicht so Werbung für welche Leute machen. Und jetzt hat er hier irgendwie Sidney Crosby auf den Stirn tätowiert. Ekelhaft.
Ja, ich wische mir die 87 schon wieder runter. Oder noch ein Komma dazwischen. Ich mache ein Komma dazwischen hier auf der Stirn.
Platz genug hast du ja.
Und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis von mir. Ich werde am heutigen Montag beim Auf dünnem Eis Podcast, dem Podcast zu den Schwenninger Wild Wings, zu Gast sein. Da geht es dann natürlich um die Schwenninger Wild Wings, aber auch so ein bisschen um ein bisschen Hockey. Und meine Arbeit als Kommentator, weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung es gehen wird, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf dünnem Eis könnt ihr natürlich auch hören, wenn der Podcast dann rausgekommen ist.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.